Wir wollen heute Nachmittag das zweite Kapitel behandeln. Das zweite Kapitel von 1. Mose, das heißt von Vers 4 an. Dies ist die Geschichte des Himmels. Alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und ehe alles Kraut des Feldes sproßte, denn Gott, der Herr, hatte nicht regnen lassen auf die Erde, und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Der Name des ersten ist Pison. Dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Daselbst ist das Bdellion und der Stein Onyx. Und der Name des zweiten Flusses Gihon. Dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Und der Name des dritten Flusses Hidekel. Dieser ist es, der von Assyrien fließt. Und der vierte Fluss, das ist der Frat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, das sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh und allem Gevögel des Himmels und allem Getier des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe seinesgleichen. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, ein Weib. Und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach: Diese ist einmal Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleische. Diese soll Männin heißen, denn vom Manne ist diese genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Dieses Kapitel beginnt mit einer Art Überschrift, nämlich im Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Es beginnt hiermit ein zweiter Schöpfungsbericht, der geht bis Kapitel 4, Vers 26. In Kapitel 5, Vers 1 setzt der Schreiber erneut eine Überschrift, die hebräisch fast identisch lautet: Dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. Und damit beginnt ein dritter Schöpfungsbericht, nämlich an dem Tag, da Gott Adam schuf. Und dieser dritte Schöpfungsbericht geht bis Kapitel 6, Vers 8. Und dann setzt der Schreiber abermals einen Titel, im Hebräischen lauten die immer sehr ähnlich, Kapitel 6, Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Nun, ich weiß, wenn man das zunächst hört, ein zweiter Schöpfungsbericht, dann denkt man immer an diese ganz törichten, durch nichts zu begründenden und haltenden und bösen Anwürfe auf das Wort Gottes. Wir hätten hier Berichte verschiedener Hand vor uns. Dem ist aber durchaus nicht so. Der gleiche Schreiber, durch Gottes Geist inspiriert, hebt noch einmal von vorne an und beschreibt die Schöpfung noch einmal aus einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen Absicht. Es ist also wahrlich ein zweiter Schöpfungsbericht vom gleichen Autor, der das eine oder andere, was im ersten Bericht schon steht, aufgreift und insonderheit die Aufmerksamkeit der Krone der Schöpfung, nämlich dem Menschen, zuwendet. Der dritte Schöpfungsbericht, mit dem werden wir uns in diesen Tagen nicht befassen, geht auch zurück auf die Erschaffung des Menschen und will zeigen, was aus dem Menschen wurde, den Gott geschaffen hatte in seinem Bild. Lass uns das ganz kurz im Vorbeigehen noch mitnehmen, bevor wir zu Kapitel 2 zurückkommen. Kapitel 5, Vers 1, dies ist das Buch von Adams Geschlechtern, an dem Tag, da Gott Adam schuf, macht er ihn im Gleichnis Gottes. Hier steht nicht im Bild Gottes, sondern im Gleichnis Gottes. Damit will der Schreiber sagen, Gott schuf den Menschen so, dass der Mensch Gott gleich war. Gleich an Reinheit, gleich an Liebe, sittlich gleich. Auch in anderer Hinsicht gleich, indem er Verstand besaß, Willen und schöpferische Fähigkeiten. Er war Gott gleich, aber vor allem sittlich gleich. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Und so wurde der Mensch geschaffen. Und was wurde aus dem Menschen, das zeigt uns dieser dritte Schöpfungsbericht. Am Ende, zuerst verfällt er dem Tod. Und so steht in Kapitel 5, 8 oder 9 Mal dieser Satz, und er starb. Und er starb. Wird von jemand berichtet, er lebte so und so lange, zeugte Söhne und Töchter, und er starb. Es klingt schon fast wie ein unerbittlich sich bewegendes Räderwerk, das in regelmäßigen Abständen Schnapp macht. Und er starb. Schnapp, schon wieder ein Lebensfaden abgeschnitten. Und das zeigt uns, der Mensch, der zum Leben erschaffen, verfiel einmal den Tod, das wurde aus ihm. Und zweitens, der Mensch, der Gott gleich erschaffen wurde, war nach einer Anzahl von Generationen so verderbt, so böse geworden, sittlich, so verkommen, dass Gott ihn im Gericht austilgen muss. Jetzt hier im zweiten Schöpfungsbericht steht diese Überschrift, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Verzeiht mir, wenn ich euch mit einem hebräischen Wort belästige. Das Wort, das in jeder dieser von mir genannten Überschriften vorkommt, ist das hebräische Wort Toledot. Dies ist die Geschichte, Ele Toledot, des Himmels und der Erde. Das Wort Toledot bedeutet Werdungen, Hervorbringungen, eigentlich Geburten oder Zeugungen. Von einem Verb ja lad, zeugen oder gebären. Dies sind die Hervorbringungen von Himmel und Erde. Der Schreiber will also sagen, Folgendes ist das Ergebnis von der Erschaffung von Himmel und Erde. Gott schuf Himmel und Erde. Warum? Um des Menschen willen. Um den Menschen in diese Schöpfung als Herrn über diese Schöpfung hineinzustellen. Und darum geht es in diesen Kapiteln 2, 3 und 4. Und dann zeigt der Schreiber, wie der Mensch gedacht war nach Gottes Gedanken, was seine Aufgabe war, was sein Platz, was seine Rolle war in der Schöpfung. Und er zeigt auch, warum der Mensch diesen Platz und diese Rolle nicht mehr hat. Er muss das ja erklären. Da steht in Kapitel 3, der Sündenfall. So kann man also diesen zweiten Schöpfungsbericht in zwei Hälften aufteilen. Ich habe das auch so gemacht. A. Erschaffung und Glück des Menschen, Kapitel 2. B. Fall und Unglück des Menschen, Kapitel 3 und 4. Nun, in diesem Kapitel, das wir jetzt lasen, werden wir beim Lesen davon beeindruckt, wie Gott, der Herr, der Schöpfer des Menschen, den Menschen in eine vollkommene Schöpfung hineinstellte, ihn schuf zum Glück, zur Glückseligkeit, zur Wonne. Die Schöpfungstaten Gottes und die Absichten, die Schöpfungsabsichten Gottes mit dem Menschen sind ein Ausdruck seiner göttlich vollkommenen Liebe. Nun, wenn wir das ein wenig vergleichen mit Kapitel 1, in Kapitel 1 wurden wir beeindruckt von der Allmacht Gottes. Wir lesen Kapitel 1 und es heißt dort immer wieder, Gott sprach und es ward. Seinem Wort und seinem Willen kann sich nichts widersetzen. Sein allmächtiges Wort, sein allmächtiger Wille, unwiderstehlich. So lesen wir das erste Kapitel und sind überwältigt von diesem Eindruck der Allmacht Gottes, eines ewigen, unwiderstehlichen Schöpfers. In Kapitel 2 werden wir überwältigt vom Eindruck der Liebe dieses gleichen Gottes. Und wie herrlich passen diese beiden Eigenschaften Gottes zusammen. Er ist allmächtig und er ist von Liebe bewegt. Allmacht also mit Liebe verbunden. Liebe oder Allmacht, hätten wir nur Allmacht, aber ohne Liebe. Allmacht ohne Liebe wäre abgrundtiefer Schrecken, Terror. Allmacht ohne Liebe. Versuchen wir uns das einmal vorzustellen. Ein allmächtiger Gott, der nicht Liebe wäre, der könnte mit uns machen, was er wollte. Kann er auch mit uns machen, was er will. Wäre er nicht Liebe, könnten wir nur in Schrecken vor ihm erstarren. Das zweite Kapitel, die Liebe Gottes, ja. Aber was wäre diese Liebe, wäre sie nicht gepaart mit Allmacht? Dann wäre sie bestenfalls ein romantischer Traum. Jetzt haben wir aber Allmacht verbunden mit dieser Liebe. Das heißt, dass die Absichten der Liebe Gottes sich auch verwirklichen. So ist unser Gott. Anbetung in diesem Gott. Nun, in den ersten drei Versen dieses Kapitels, nein, die ersten drei Verse, die wir lasen, das sind die Verse 4, 5 und 6, wird uns etwas gesagt über die Aufgabe des Menschen. Noch nicht alles. Und zwar wird das in einer eigentümlichen Weise vom Verfasser so formuliert und dargestellt, dass wir merken, die Schöpfung ist für ihr Gedeihen auf den Menschen angewiesen. Die Schöpfung, Gott hat Himmel und Erde und die Erde besonders so erschaffen und den Menschen so in diese Schöpfung hineingestellt, in diesen Platz gegeben, bestimmt verordnet, dass die Schöpfung ohne den Menschen nicht gedeihen kann. Das wird uns hier sehr schön vom Schreiber dargestellt, indem er zeigt, dass der Mensch fehlt. Der Mensch war noch nicht da. Und das, dieses Fehlen ruft uns ins Bewusstsein, dass es ihn braucht. Es geht uns allen so. Wenn wir dringend einen Schreiber brauchen und suchen, dann merken wir erst, wie wichtig ein Schreiber wäre, weil er uns fehlt. Also das, was fehlt, merken wir, wie wichtig es ist. Wir merken das oft auch leider erst an Geschwistern, wenn sie nicht mehr da sind. Wenn sie uns fehlen, wie wichtig sie waren. Also, wenn Geschwister heimgegangen sind, merken wir oft erst, was für einen Dienst sie getan haben, welche Lücke sie hinterlassen. Der Mensch fehlt, kein Mensch war da, den Erdboden zu bebauen. Das zeigt uns die Wichtigkeit des Menschen. Es sind zwei Dinge, von denen gesagt wird, dass sie fehlen. Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen und kein Mensch war da. Und dann wird im Vers 6 gesagt, wie Gott das Erste, das fehlt, bereitstellt. Ein Dunst stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und dann im Vers 7 wird uns beschrieben, wie Gott das zweite Fehlende bereitstellt, den Menschen. Die Erschaffung des Menschen. Nun, es ist uns hier aufgefallen, dass im Gegensatz zu Kapitel 1, wo immer steht, Gott sprach und Gott machte, dass hier steht Gott der Herr. Hebräisch, Yahweh, Elohim. Das ist kein Zufall, denn in diesem Kapitel wird uns gezeigt, wie Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, wie Elohim, in Beziehung tritt zum Menschen und den Menschen in Beziehung stellt zu sich. Dass er also der Gott ist, der den Menschen für sich erschaffen hat, dass er Umgang habe mit ihm. Das ist der Sinn des göttlichen Titels Yahweh, der Seiende, der ewig Seiende, der zu uns in Beziehung tritt. Darum also dieser Wechsel des Gottesnamens. Dann im Vers 7 die Erschaffung des Menschen. Und hier geht es einem wiederum gleich. Je öfter man diese Kapitel liest und je länger man über sie nachdenkt und je mehr man sich einfach so nebenbei da und dort, wie einem solche Dinge an die Ohren kommen, nicht weil sie einen besonders interessieren, aber man hört ab und zu mal davon, so von Theorien über den Menschen, wer der Mensch ist und wie der Mensch ist, was das Wesen des Menschen sei und so. Und wenn man das dann vergleicht mit diesem einen Satz, wird man je länger, je mehr beeindruckt von der Tiefe und von der Vollständigkeit der Aussage. Hier wird in allerknappsten Worten auf den Punkt gebracht, wer und was der Mensch wirklich ist, was den Menschen zum Menschen macht. Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden. Staub von dem Erdboden, das ist ein materieller Teil. Und dieses Materielle teilen wir mit den Tieren. Da besteht kein Unterschied zwischen
Rehböcken, die über die Wiese hüpfen,
wie wir heute sahen,
oder einem Pferd, das einen Wagen zieht. Und Salomo sagt das auch, der Mensch gleicht dem Vieh. Hat auch recht, natürlich gleichen wir dem Vieh. Wenn wir den Menschen begrenzen auf seine Körperlichkeit, auf seine Leiblichkeit. Und dieser Torheit hat der Mensch lange gehuldigt. Das Christentum hat uns von dieser unsagbaren Torheit befreit. Aber unsere Zeit ist längst wieder zurückgefallen in diese Gott, den Schöpfer und den Menschen entehrende Torheit. Der Mensch sei einfach ein Stück Materie. Einerseits sind wir leiblich, materiell, aber was den Menschen zum Menschen macht, ist die Tatsache, und das unterscheidet ihn vom Tier, dass Gott seinen Odem in ihn hauchte. Die Menschen haben, die Tiere haben auch Seele. Steht in Kapitel 1. In Kapitel 1. Im Vers 30. Alles Getier der Erde, alles Gevögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in welchem eine lebendige Seele ist. Also das tierische Leben nennt die Bibel auch Seele. Aber Gott hauchte in die Tiere nicht seinen Odem. Und darum ist das Tier nicht wie der Mensch eine lebendige Seele, der seinen Odem direkt von Gott hat. Und das ist es, was den Menschen zum Menschen macht, seine Beziehung zu seinem Schöpfer. Dass er eine lebendige Seele ist, dass er ein geistiges Wesen ist, dass er dadurch in Beziehung gesetzt ist zu seinem Schöpfer. Das sind diese beiden Seiten. Nun, was unseren materiellen Teil betrifft, ist er recht bescheidener Herkunft. Im Buch Hiob steht ein schöner Ausdruck, haben erst kürzlich gelesen. Was sagt Elihu dem Hiob? Vom Tone abgekniffen bin auch ich. Naja, ein Stück Tone, also abkneift. Das ist unser materieller Teil. Und so will uns die Bibel daran erinnern, dass wir körperlich sehr bescheidener Herkunft sind. Und so sind wir wahrlich nicht besonders weise, wenn wir uns der Stärke unserer Muskeln und der Empfindsamkeit unseres Gaumens und des Fassungsvermögens unseres Bauches rühmen. Das machen viele Leute. Dieser Dinge rühmen sie sich. Nun, wir sind körperlich so bescheidener Herkunft, dass wir uns dessen wahrlich nicht rühmen sollten. Es ist unsere Schande, wenn wir den Leib, den Bauch zu unserem Gott machen. Gott hat aber seinen Odem in uns gehaucht. Das heißt, dass wir unser wahres Menschsein von oben haben. Das macht uns zum Menschen. Darum hat Gott den Menschen auch aufrecht erschaffen. Das ist der Grund, warum der Mensch als einziges Geschöpf aufrecht geht, dass er beständig daran erinnert werde, wohin er sich, wie der Mensch sein, zu orientieren hat, nach oben. Dass er dazu geschaffen ist, mit seinem Gott zu reden, sein Angesicht zu erheben zu seinem Schöpfer. Und solange er das tut, geht er auch aufrecht und steht damit über der ganzen Schöpfung und ist, und so wurde er erschaffen, solange er in dieser Beziehung stand, ein freier Herr über die ganze Schöpfung und über alle Tiere. Gott hauchte seinen Odem in uns, damit unsere Seele nach ihm hauche. Das ist schön gesagt, nicht von mir. Das ist von Matthew Henry. Ich habe ihn gestern schon erwähnt. Er sagte das so schön in seinem schönen elisabethanischen Englisch. Let the soul which God hath breathed into us, breathe after him. Die Seele, die Gott in uns gehaucht hat, soll nach Gott hauchen.
Das macht den Menschen zum Menschen. Und wenn der Mensch seine Beziehung zu seinem Gott nicht kennt und schlimmer noch verwirft, sie nicht haben will, dann wird er zum Tier. Das sagen viele biblische Autoren. Psalm 49, der Mensch, der in Ansehen steht und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Er mag noch so geehrt sein als Mensch, wenn er keine Einsicht hat in Gott und in seine göttliche Bestimmung, gleicht er dem Vieh, das vertilgt wird. Der Mensch wurde, wie wir gestern schon sagen, zum Leben erschaffen. Er wurde eine lebendige Seele, steht im Vers 7. Was ist Leben? Wie könnte man Leben definieren? Ja, man kann einige Merkmale nennen, irgendwie sie zusammentragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Leben zu definieren. Aufgrund von 1. Mose 2 habe ich versucht, Leben so zu umschreiben. Leben ist die Summe der Beziehungen, in die der Schöpfer uns gestellt hat. Leben, eine Gesamtheit von Beziehungen, deren die oberste und alle übrigen Beziehungen begründende, die zu Gott ist. Die Beziehung zum Schöpfer. Dann Beziehung zum Erdboden, also im Erdboden erschaffen einmal, aber auch den Erdboden zu bebauen. Beziehung zur Umwelt, etwas allgemeiner gesagt. Dann eine Beziehung zur Arbeit, Beschäftigung. Beziehung zu den Tieren. Und dann Beziehung zum Nächsten, hier beschrieben zur Frau. Frau zum Mann, Beziehung des Mannes zur Frau. Das ist Leben. Eine jede dieser Beziehungen war voll, reich und tief. Und die Gesamtheit dieser Beziehungen mehrten, potenzierten das Glück der Beziehung, die schon in einer Beziehung wohnte. Und machte so das Leben des Menschen zur unbegrenzten Wonne. Reich, voll, tief, reine Wonne. So schuf Gott den Menschen. Eine lebendige Seele. Wir werden nachher Anlass haben, aufgrund dieser Erklärung uns zu fragen, was dann Tod bedeutet. Wenn das Leben ist, eine Gesamtheit von Gott geschaffenen Beziehungen, und Beziehungen, in die Gott den Menschen gesetzt hat. Das also die Erschaffung des Menschen. Dann ein dritter Teil in diesem Kapitel, Verse 8 bis 14, die Heimat des Menschen. Ein Garten. Nun, ein Garten ist ja kunstvoll geformte und angelegte Schöpfung. Wie herrlich dieser Garten gewesen sein muss, wir können uns keinen Begriff davon machen. Die Schöpfung war ja schon vollkommen, noch nicht von der Sünde gekennzeichnet wie jetzt. Es gab also keinen Laubfall vor dem Sündenfall. Laubfall ist ja Tod und Verwesung, gab es nicht vor dem Sündenfall. Gab auch keine Disteln, wurde nie gestochen irgendwo und irgendwie, dass das kratzte oder einen Biss und so weiter. Die Schöpfung war ja schon vollkommen und unaussprechlich schön, wie sie war. Und hier ein Garten, das heißt also besonders kunstvoll angelegte Schöpfung. Und dahin setzt Gott den Menschen. Er hat den Menschen geschaffen mit diesen Fähigkeiten, mit dieser Anlage, eine lebendige Seele, mit allen Sinnen, die er hat.
die das Leben voll und reich machen und die in Beziehung setzen zu seiner Umgebung, zu seinem Gott und zu dem, was seine Sinne wahrnehmen. Gott hat den Menschen diese Sinne nicht gegeben, um ihn zu frustrieren, sondern um alle seine Sinne zu beglücken. Und das muss im Garten in einer Weise der Fall gewesen sein, die wir nicht einmal erahnen können, wie das war. Wir sehen hier eine Umgebung, die reich ist an vollkommenen Formen, Farben, all diese Sträucher, Bäume lieblich anzusehen, in ihrer Gestalt, in ihren Farben, in ihrer Beschaffenheit. Eine Umgebung, die auch Adams Geschmack beglückte, Früchte, köstlich zur Speise. Und wir lesen dann von diesem Garten, dass ein Strom ausging vom Garten. Und daraus dürfen wir doch wohl schließen, dass es Adams Aufgabe gewesen wäre, die ganze Schöpfung zu einem Garten zu machen. Das heißt, nicht Unkraut jäten und solche Dinge, das müssen wir jetzt tun, wenn wir den Garten anlegen und Schädlinge bekämpfen. Gab es nicht vor dem Sündenfall? Ja, was heißt denn aus einer vollkommenen Schöpfung einen Garten machen? Das heißt, der vollkommenen Schöpfung den Stempel seiner schöpferischen Fähigkeit aufdrücken. Das wäre Adams glückliche Aufgabe gewesen. Den Strömen folgend, überall da, wohin die Ströme ihr Wasser trug, den Garten auszuweiten und so die ganze Schöpfung in einen Garten zu machen. Und dann wird uns noch etwas sehr Wichtiges gesagt. Das ist alles so großartig und herrlich, wenn wir das lesen, dass wir denken, so etwas ist doch in dieser Schöpfung nie gewesen. Damit wir diesen Gedanken sofort verbannen, wird uns gesagt, dass dieser Garten auf dieser Erde angelegt worden war. Es werden uns nämlich geografische Namen gegeben, von denen wir zunächst denken, die passen noch gar nicht in diesen Bericht. Assyrien, der Euphrat und so Dinge. Doch eben das sollen diese Ortsbezeichnungen bewirken, uns daran erinnern, dass die Schöpfung, so wie sie jetzt aussieht, diese Schöpfung war einmal ganz anders. Und zwar diese Schöpfung, das Paradies, war nie und ist kein Utopia. Man spricht ja von einer Utopie meistens, wenn man irgendein irdisches Paradies sich vorstellt, das eines Tages anbrechen möge. Sei es die sozialistische Utopie oder auch die Utopie der Hippies oder was auch immer. Nun, das Wort Utopie, griechisch, Utopia, nicht Örtlichkeit. Und darum ist das eine sehr treffende Bezeichnung für Utopien. Die haben nämlich keinen Ort in der wirklichen Welt. Der Garten Eden ist keine Utopie, nicht Örtlichkeit. Sondern der Garten Eden war eine Örtlichkeit in dieser Schöpfung. Das gibt uns auch einen Begriff davon und erinnert uns auch immer wieder daran, welch unfassbaren Schaden die Sünde angerichtet hat. Wie furchtbar die Sünde sein muss, ja ist, wenn die Welt, wie Gott sie schuf, der Garten, der in dieser Welt war, so herrlich war, wenn wir das vergleichen mit der Schöpfung der Erde, wie sie jetzt nach nunmehr 6000 Jahren Geschichte des sündigen Menschen aussieht. Dann die Verse 15 bis 17, war der Garten Eden eine Vorkehrung Gottes gewesen, um alle Sinne des Menschen zu beglücken, so So haben wir hier eine Vorkehrung Gottes, die gegeben ist, um den Geist des Menschen auf ewig zu beglücken. Die Verse 15 bis 17, die nämlich von diesem einen Verbot handeln, das Gott dem Menschen tat. Ja, es ist wirklich so. Das war eine Vorkehrung Gottes, um den Geist des Menschen zu beglücken. Um den Menschen in dem, was ihn wirklich zum Menschen macht, zu beglücken. Wir denken ja meistens, ach, dieses Verbot, das ist irgendwie wie so der Spielverderber im Hintergrund. Da war doch alles so schön, dieses Paradies, jetzt muss das mal verbaut kommen. Denken wir, ja, wie passt das? Nun, wir denken und urteilen so, weil wir eben Sünder sind. Weil unser ganzes Urteilen durch die Sünde so verkehrt und zerrüttet geworden ist, dass wir meinen, Abhängigkeit von Gott sei ein Joch. Durch dieses eine Verbot, das Gott den Menschen gab, von diesem einen Baum nicht zu essen, erinnerte Gott, der Schöpfer, den Menschen daran, dass er all dieses Glück, sein Leben und die Wonne des Lebens seinem Schöpfer verdankte. Dass alles von ihm kam. Und durch dieses eine Verbot wollte Gott, dass der Mensch nicht vergesse, von wem er alles hatte und dass er in dankbarer, glücklicher Abhängigkeit, Unterwürfigkeit unter seinem Schöpfer verharre. Denn das machte das Glück des Menschen aus. Das war die Quelle all seines Glücks. Nun, es scheint mir, dass mit diesen beiden Bäumen, Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis, genau das ausgedrückt wird. Ich zitiere jetzt hier aus einer sehr alten Auslegung zum 1. Mosebuch, eine 500 Jahre, 400 Jahre alte Auslegung, ja, aus der Reformationszeit stammt sie, eine 400 Jahre alte Auslegung über das 1. Mosebuch, da schreibt dieser Ausleger: Gott beabsichtigte daher, dass der Mensch, so oft er von der Frucht dieses Baumes, also des Baumes des Lebens, kostete, sich dessen erinnern sollte, woher er sein Leben empfangen, auf dass er anerkenne, dass er nicht aus eigener Kraft lebte, sondern ausschließlich durch Gottes Freundlichkeit. Und dass das Leben nicht ein ihm innewohnendes Gut ist, sondern von Gott ausgeht. Der Mensch hat ja nur insofern Leben, wahres Leben, als er seinem Gott unterworfen blieb. Und daran wollte Gott ihn beständig erinnern, auch durch den Baum des Lebens und durch das Verbot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Nun, der Ausleger muss das natürlich sagen, wenn ich euch jetzt so neugierig gemacht habe. Johannes Calvin, Kommentar zur Genesis. Nun, dieses eine Verbot oder dieses eine Gebot, wir haben ja beides hier, Vers 16, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Durch dieses Gebot und Verbot wird uns deutlich, dass Gott den Menschen schuf als ein freies Wesen. Adam war frei. Worin bestand denn seine Freiheit? Was ist Freiheit? Wir denken meistens, die Freiheit besteht darin, dass man wählen kann zwischen Gutem und Bösem. und auch das Böse tun kann. So sei man nicht frei. Ja, ja, ist schon eine Art Freiheit. Was aber ist die höchste Form der Freiheit? Ist Gott frei? Ist der Herr Jesus frei? Ist jemand freier als Gott? Doch kann Gott nicht lügen. Doch kann Gott nicht sündigen. Ist er deshalb nicht frei? Also Freiheit muss doch etwas anderes heißen, als nur die Wahl haben zwischen Gut und Böse, also auch das Böse tun können. Freiheit im höchsten Sinn heißt, das Gute erkennen und das Gute tun. Das ist Freiheit. Freiheit, das Gute tun zu können, das wir tun sollen. Das ist Freiheit. So leben zu können, wie wir leben sollen. Und in dem Sinn war Adam vollkommen frei. Er hatte die Kraft und die Macht und die Fähigkeit, vollkommen nach Gottes Gedanken zu leben. Er war wahrhaft frei. Und seine Freiheit bestand auch darin, dass er die Fähigkeit hatte, nicht zu sündigen. Solche Freiheit haben wir nicht mehr. Wir sind seit dem Sündenfall nicht mehr frei. Wir sind seit dem Sündenfall Knechte. Denn wir können nicht anders als sündigen. Und so ist der gefallene Mensch nicht frei. Erst der erneuerte Mensch, der erlöste und einst verherrlichte Mensch, der ist wieder frei. Aber wir werden dann in einem noch höheren Sinn frei sein als Adam. Denn wir werden nicht mehr sündigen können in der Herrlichkeit. Als verherrlichte, erlöste und verherrlichte Menschen in Christus werden wir nicht mehr sündigen können. Und das wird die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ausmachen. Das große, herrliche, das Gott uns bereitet hat, das Gott uns befiehlt, nicht nur zu erkennen und zu wollen, sondern auch tun zu können. Das ist Freiheit. Nun, Gott sagte, des Tages du davon issest, Adam also war frei, das Gute zu tun. Er war frei, vermochte es, nicht zu sündigen. Aber er hatte auch die Fähigkeit zu sündigen. Man kann das so ausdrücken, er hatte das Vermögen, nicht zu sündigen. Der Mensch kann nicht anders als sündigen, der gefallene Mensch, der verherrlichte Mensch, kann nicht mehr sündigen. Und des Tages, du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Was ist denn Tod? Wenn Leben eine Gesamtheit oder die Gesamtheit jener Beziehungen ist, in die Gott den Menschen setzte, dann ist Tod das Auflösen dieser Beziehungen. Deren Oberste und alle anderen Begründenden, die zu Gott ist und die Beziehung zu Gott, wurde durch die Sünde vollständig abgebrochen. Und darum sagt das Neue Testament, der Mensch sei tot in Sünden und Übertretungen. Das heißt, die Beziehung zu Gott besteht nicht mehr. Alle übrigen Beziehungen wurden durch diesen Bruch gestört, nicht aufgehoben. Der Mensch steht noch in Beziehung zur Umwelt, zum Boden, zur Arbeit, zu seinem Nächsten. All diese Beziehungen sind noch da. Aber diese Beziehungen sind nicht mehr wie von Gott ursprünglich gewollt und gefügt, eine Quelle ungetrübten Glücks. Wir wissen es selber, Arbeit, wir sind dankbar, wenn wir Arbeit haben, und wenn wir keine haben, dann merken wir, wie sehr sie uns fehlt. Aber dennoch, Arbeit ist immer ein schweißtreibendes Geschäft. Oft auch ein frustrierendes Geschäft. Beziehungen zur Umwelt, wir wissen es. Beziehungen zwischen den Menschen. Das, was Gott gedacht hatte als die wundervollste, die glücklichste aller Beziehungen innerhalb der Schöpfung. ist zu der geworden, die den Menschen am meisten quält. Was tun Menschen einander Leid an? In ihren Herzen, in ihren Seelen, in ihrem Gemüt. Unermessliches Leid. Das ist Tod. Auflösen dieser Beziehungen. Das würde die Sünde zur Folge haben. Dann die Verse 18 bis 25. In diesem Abschnitt, ich habe dem die Überschrift gegeben, die Vervollständigung des Menschen. Von 18 bis 25. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das zeigt uns Gottes Absicht, Gottes Vorsatz. Gottes Vorsatz war von Anbeginn, den Menschen Mann und Frau zu erschaffen. Er ist der große Adams, großer, ihn liebender Versorger. Aber zuerst macht Gott Adam bewusst, was ihm fehlt. Darüber habe ich mich auch gewundert. Was ist der Mensch, dass Gott den Menschen so schuf und so wollte, dass der Mensch auch wissend teilhaben soll an dem, was Gott mit und an ihm tut? Er ist ja allmächtig, er könnte uns ja herumschieben nach Belieben. Und so will Gott, dass Adam bewusst wird, dass es ihm nicht gut ist, allein zu sein, dass ihm jemand oder etwas fehlt. Und zwar wird das ihm gezeigt, indem Gott, der Herr, alle Tiere an ihm vorbeiführt und er gibt diesen Tieren Namen. Nun, die Namensgebung, besonders im Alten Testament, wird das deutlich. Die Namensgebung hat immer etwas zu tun mit dem Wesen, dem Charakter des so Benannten. Adam heißt Adam, weil er eben ein Adam ist. Logisch. Ja, was bedeutet denn Adam? Erdboden. Erdling. Ist er? Also Erdboden geschaffen. Ein Erdling würde vielleicht unserer Demut gar nicht schlecht tun, wenn wir uns Erdlinge nennen würden. Wir sind eben diesbezüglich bescheidener Herkunft, Erdlinge. Dann gibt Adam nachher der Frau einen Namen. Hängt auch zusammen mit dem, dass er erkennt, wer sie nun ist. Nachher gibt er ihr ein zweites Mal einen Namen in Kapitel 3, Chava, wo er wiederum etwas erkennt, was mit der Frau zusammenhängt. Also die Namensgebung hat etwas zu tun mit dem Wesen, dem Charakter des Benannten. Gib nun Adam allen Tieren den Namen, dann heißt es, dass er wirklich eine solche Intelligenz, einen solchen Verstand hatte, dass er sogleich ein Tier, wenn er es sah, erkannte, was der Platz und der Stellenwert und die Bedeutung dieses Tieres in der ganzen Ökonomie der Schöpfung war. Er muss einen ungeheuren Verstand gehabt haben. Eine Erkenntnis der Werke und der Wege Gottes des Schöpfers in der Schöpfung. Und so geht er einem Tier nach dem anderen den Namen und erkennt ganz genau, was das Besondere dieses Tieres und jenes Tieres ist. Und am Ende erst merkt er, aber nichts ist da, das so ist wie ich. Ein Elefant, ja, ein imposantes Tier, was mache ich mit dem Elefant? Jeden Tag spazieren gehen. Also er merkt, dass einfach keines dieser geschaffenen Wesen ihm entsprach. Und dann sehen wir, wie Gott, nachdem er in Adam dieses Bewusstsein geweckt hat, ihm genau das gibt, was ihm fehlt. Nun, das ist eine schöne Sache. Wenn Gottes Geist so an uns wirkt, dass er in uns ein gottgewirktes Verlangen weckt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, Gott wird genau dieses Verlangen stillen. So funktioniert auch Gebet. Funktioniert ist ein hässliches Wort. Aber so geschieht auch hörliches Beten. Gott legt uns etwas aufs Herz, das ein wahres, echtes, geistliches Bedürfnis ist. Etwas, das Gott tun will, etwas, das fehlt, etwas, das ausgeführt werden muss. Und wenn er es uns aufs Herz legt, dann können wir darauf vertrauen, er wird es erfüllen. Und er tut es auch. Und zwar, indem er Adam in einen Tiefschlaf versenkt. Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und das ist nun wirklich ein bewegendes Bild. Der allmächtige Gott, und da liegt der Mensch in einem Tiefschlaf. Gibt es etwas Wehrloseres als einen schlafenden Menschen? Wir wissen das alle, wir kennen ja Leute, die sind sehr forsch und energisch, wenn sie auf ihren beiden Beinen stehen und agieren. Und manchmal trifft man solche, die man so kennt, sieht man sie immer schlafend. Ja, ganz schwach. Ja, wirklich wehrlos. Hilflos. Und so liegt er da. Und wir könnten sagen, einem allmächtigen Gott ausgeliefert. Und so sind doch wir in der Hand Gottes. Und Gott hat nur Absichten der unfassbaren, unbegreiflichen Liebe mit uns. Während Adam schläft und nichts kann, nichts vermag, gibt ihm Gott genau das, was er braucht. Aus seiner Seite baut er, nimmt er eine Rippe und baut eine Frau und bringt sie zum Menschen. Jetzt kommt wieder ein Geschöpf, nachdem er all diese Tiere gesehen hat. Also, endlich, sagt er. Das ist eigentlich der Sinn der hebräischen hebräischen Ausdrucksweise. Endlich! Jemand, der ist wie ich. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Endlich! Und gibt ihm sofort den Namen. Ja, Frau! Isha! Kimei Ish Lakacha Hi! Denn von Mann ist sie genommen. Das also, die Erschaffung der Frau, das, was im ersten Schöpfungsbericht nur gesagt wird, mit einem Satz, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Hier wird ausführlich beschrieben, wie zuerst die Erschaffung des Mannes und dann die Erschaffung der Frau geschah. Und jetzt darf ich auf etwas hinweisen. Das ist wie, wenn wir es so überhaupt ausdrücken dürfen, eine literarische Methode des Mose. Natürlich durch Gottes Geist inspiriert hat er geschrieben. Zweimal in diesem Kapitel hat er doch auf etwas Fehlendes hingewiesen, oder nicht? Schon im Vers 5. wurde das gesagt, kein Mensch war da, den Erdboden zu bebauen. Das Fehlen des Menschen zeigt, wie wichtig der Mensch ist. Hier wird gezeigt, es fehlt Adam jemand, wie Adam entspricht. Das Fehlen der Frau wird gezeigt, wie wichtig sie ist. Und dann noch etwas. Noch etwas. Die Frau wurde zuletzt erschaffen. Heißt das, dass sie deswegen die Letzte ist? Der Mensch wurde auch zuletzt erschaffen. Wir haben die 6 Schöpfungstage. Der Mensch wird zuletzt erschaffen. Bedeutet das, dass der Mensch den geringsten Wert hat? Nein, das hebt ihn, seinen Wert, heraus. Er wird als Krone der Schöpfung zuletzt erschaffen. Die Frau wird nach dem Mann erschaffen. Denn die Frau ist die Krone des Mannes. Stammt das von mir? Stammt nicht von mir. Das habe ich auch irgendwo abgekupfert. Wisst ihr wem? Salomo. Salomo sagt das. Eine tugendhafte Frau ist die Krone des Mannes. Steht doch im Buch der Sprüche, wisst ihr wo? Kapitel 12, Vers 4. Also hebt das den Wert der Frau hervor und wir merken, wie wir abermals durch das Urteil des sündigen Menschen oft angesteckt werden und auch so verkehrt denken, wie der Sünder denkt, das sei typisch, Paulus sei ein Weiberhasser und darum schreibt er solche Dinge, eben die Frau sei nach dem Mann erschaffen. Wenn wir die Sache so sehen und verstehen, wie Gott es gemeint hat, dann urteilen wir ganz anders. Ich will jetzt noch einmal Matthew Henry zitieren, das habe ich bei ihm abgeschrieben. Sie wurde aus der Seite Adams erschaffen. Nun, da und dort liest man das manchmal in etwas anderen Variationen, aber ich finde das sehr schön gesagt, so wie es dieser altenglische Bibelausleger formuliert hat. Die Frau ist seinesgleichen aus Adams Seite genommen, nicht aus dem Kopf, das über ihn herrsche, nicht aus seinen Füßen, dass er sie mit Füßen trete, aus seiner Seite, um ihm gleich zu sein, unter seinem Arm, um von ihm beschützt zu werden, nahe seinem Herzen, um von ihm geliebt zu werden, ein Teil von ihm, damit sie ihm alle Zeit fehle. Das also die Erschaffung der Frau, und darum habe ich ganz bewusst diesem Abschnitt die Überschrift gegeben, die Vollendung oder die Vervollkommnung des Menschen. Füreinander erschaffen und wie groß das wirklich ist, begreifen wir, wenn wir ins Neue Testament kommen. Und im Neuen Testament der Apostel Paulus uns dann sagt, Gott schuf den Menschen, Mann und Frau, als ein Abbild seiner Gedanken, die er bereits hatte, von Ewigkeit her über Christus und seine Versammlung, über seinen Sohn und seine Braut. Das sind die Gedanken, die Gott, der Schöpfer, mit dem Menschen hatte. Das sind die Absichten, die er in seiner Schöpfung verfolgte. Das ist der herrliche, der strahlende Hintergrund, auf dem in Kapitel 3 die Geschichte des Sündenfalls beschrieben wird. Und das macht uns erst richtig deutlich, wie schlimm, wie furchtbar diese Katastrophe war. Die Sünde gegen Gott. Doch davon heute Abend.